Ja, wir wollen jetzt Jesus auf seinem Weg zum Kreuz begleiten und hören dazu verschiedene Texte aus der Bibel, größtenteils aus der Passionsgeschichte. Ich werde dann kurz zu jedem Abschnitt etwas sagen und entsprechend beten.
Als es Morgen wurde, fassten die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihm den Statthalter Pilatus aus. Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Als aber die hohen Priester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den sich das Volk auswählen konnte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum. Inzwischen überredeten die hohen Priester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter fragte sie: Wen von euch von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas. Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er sich Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen.
Der Richter aller Welt, der uns alle einmal richten wird, steht zerschlagen, geschändet und ohnmächtig vor einem weltlichen Richter. Pilatus ist nicht durch und durch böse. Er weiß, dass der Angeklagte unschuldig ist. Er sucht nach einem Weg, ihn frei zu bekommen, aber er ist halbherzig. Seine eigene Stellung ist ihm am Ende wichtiger als das Recht. Auch die Menschen, die laut schreien, sind nicht durch und durch böse. Viele von ihnen wird die Predigt des Petrus an Pfingsten ins Herz treffen, mitten ins Herz. Wenn Petrus sagt: Jesus, den Gott vor euch beglaubigt hat, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen. Aber im Moment folgen sie nur der Masse. Sie schreien, weil die anderen schreien und wie sie schreien. Und so wird Gerechtigkeit zertreten aus Feigheit, aus Furcht vor den anderen. Die leise Stimme des Gewissens wird übertönt vom Geschrei der Menge. Die Halbherzigkeit und Menschenfurcht gibt dem Bösen die Macht. Jesus, du bist zum Tod verurteilt worden, weil Menschenfurcht die Stimme des Gewissens erstickt hat. Durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch werden so immer wieder Unschuldige geschlagen, verurteilt und getötet. Wie oft haben wir selbst den Erfolg der Wahrheit vorgezogen, unser Ansehen der Gerechtigkeit? Herr, vergib, wo wir die leise Stimme des Gewissens runtergedrückt haben. Bitte schau uns an, wie du Petrus angeschaut hast nach seiner Verleugnung. Lass deinen Blick unsere Seele durchdringen und unserem Leben Richtung geben. Begegne du uns neu. Wenn wir aus Menschenfurcht gehandelt haben. Begegne uns neu, immer wieder mit deiner Gnade.
Jesus nimmt das Kreuz auf sich. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an.
Der verurteilte Jesus wird verspottet. Aber im Spott kommt auf grausame Weise Wahrheit zum Vorschein. Wie oft sind die Zeichen der Macht, die die Mächtigen dieser Welt tragen, Hohn auf die Wahrheit, auf die Gerechtigkeit, auf die Menschenwürde. Wie oft sind ihre Rituale und ihre großen Worte in Wahrheit nichts als Lügen, Karikaturen des Auftrags, denen ihnen ihr Amt gibt, im Dienst des Guten zu stehen. Jesus, der Verspottete, der die Krone des Leidens trägt, ist gerade so der wahre König. Er herrscht nicht durch Gewalt, sondern durch die Liebe, die für uns und mit uns leidet. Er nimmt das Kreuz auf sich, unser Kreuz, die Last der Menschheit, die Last der Welt. So geht er uns voran und zeigt uns, wie wir den Weg zum Leben finden. Herr, du hast dich verspotten und beschimpfen lassen. Hilf uns, dass wir nie den Spott auf die Leidenden und die Schwachen darin einstimmen. Hilf uns, in den Erniedrigten, in denen, die an den Rand gestoßen sind, dich zu erkennen. Hilf uns, nicht vor dem Spott der Welt zurückzuschrecken, wenn er uns selbst trifft. Du hast das Kreuz getragen und uns eingeladen, auf diesem Weg dir nachzufolgen. Hilf uns, das Kreuz anzunehmen und uns nicht zu betäuben und nicht zu murren, wenn der Glaube an dich uns Nachteile bringt. Hilf uns, deinen Weg der Liebe zu gehen und auf ihm zu bleiben.
Simon von Cyrene hilft Jesus, das Kreuz tragen. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgatha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und dem Matthäus sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Simon von Cyrene kommt wahrscheinlich gerade von seiner Arbeit und ist auf dem Weg nach Hause und begegnet diesem traurigen Zug der Verurteilten. Für ihn wahrscheinlich ein gewohnter Anblick, denn viele werden zu dieser Zeit gekreuzigt. Die Soldaten haben das Recht der Zwangsverpflichtung. Und das gebrauchen sie hier. Und legen Cyrene, Mann Simon von Cyrene, dieses Kreuz auf. Was mag er empfunden haben, als er plötzlich so nah mit dem Schicksal von Verurteilten verwickelt wurde? Markus nennt übrigens die Namen seiner Söhne, denn offensichtlich sind den Lesern des Markus-Evangeliums sie bekannt als Mitglieder der christlichen Gemeinschaft. Wir lesen das Markus 15 und Römer 16, da wird einer von ihnen gegrüßt. Wir könnten daraus schließen, dass Simon von Kyrene durch dieses Kreuztragen mit Jesus zusammen zum Glauben gekommen ist. Dass es letztlich Gnade war, dass er das Kreuz, die Last des Kreuzes mit Jesus teilen durfte. Dass er etwas gespürt hat von dem, dass Jesus der Erlöser ist. Er begegnet Jesus unter dem Kreuz. Jesus, du hast Simon von Cyrene die Augen und das Herz geöffnet und ihm Glauben geschenkt. Hilf uns, unseren leidenden Nächsten beizustehen, auch wenn der Ruf dazu unseren Plänen und Sympathien widerspricht. Lass uns erkennen, dass es Gnade ist, das Kreuz eines anderen mittragen zu dürfen. Lass uns froh werden, dass wir im Mitleiden mit dir und mit den Nöten dieser Welt mithelfen können am Aufbau deines Leibes und am Wachstum deines Reiches.
Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder, denn es kommen Tage, da wird man sagen: Wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns, und zu den Hügeln: Deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden?
Es macht nachdenklich, wie streng Jesus mit den klagenden Frauen ist. Sie begleiten ihn doch und sie klagen mit ihm und sie weinen mit ihm. Wie sollen wir das verstehen? Ist es vielleicht ein Tadel gegen bloß sentimentale Frömmigkeit? Frömmigkeit, die nicht zur Umkehr wird, nicht zum Glauben und nicht zur Tat? Es reicht nicht, sich nur zu beklagen über das Leiden dieser Welt und einfach so weiterzuleben wie vorher. Jesus zeigt uns den Ernst der Sünde und den Ernst des Gerichts. Empören wir uns nur über das Böse und das Leid der Unschuldigen und das Böse in unserer Welt, ohne unsere eigene Schuld zu sehen und ohne anzupacken? Lassen wir vom Bild Gottes und Jesu nur das Sanfte und Liebe stehen? Oder haben wir das Gericht im Stillen gestrichen? Gott kann unsere Schwachheit doch nicht so tragisch nehmen, denken wir, wir sind doch nur Menschen. Aber am Leiden Jesu sehen wir, welchen Ernst die Sünde hat, wenn sie ausgelitten werden muss, um überwunden zu werden. Vor der Gestalt des leidenden Jesus endet die Banalisierung des Bösen. Herr, du hast zu den weinenden Frauen von der Buße gesprochen, von den Tagen des Gerichts, in denen wir vor dir, dem Weltenrichter, stehen werden. Du rufst uns heraus aus der Verharmlosung des Bösen, mit der wir uns beschwichtigen, um ruhig so weiterleben zu können. Du zeigst uns den Ernst unserer Verantwortung und die Gefahr, im Gericht schuldig und fruchtlos befunden zu werden. Hilf uns, dass wir nicht bloß klagend und mit Reden neben dir hergehen. Bekehre uns, Herr, und gib uns neues Leben.
Jesus wird seiner Kleider beraubt. So kamen sie an den Ort, der Golgatha genannt wird. Das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn.
Jesus wird seiner Kleider beraubt. Das Gewand weist dem Menschen seine soziale Stellung zu. Es gliedert ihn in die Gesellschaft ein und macht ihn zu jemand. Die öffentliche Entblößung bedeutet, dass Jesus nun nichts mehr ist. Ein Ausgestoßener, der Verachtung preisgegeben. Der Augenblick der Entblößung erinnert uns auch an die Ausstoßung der Menschen aus dem Paradies. Der Glanz Gottes ist vom Menschen abgefallen. Er findet sich nackt und ausgesetzt, entblößt vor und schämt sich. Jesus nimmt die Situation des gefallenen Menschen auf diese Weise nochmal auf. Der entkleidete Jesus erinnert uns daran, dass wir alle das erste Gewand, den Glanz Gottes, verloren haben. Unter dem Kreuz würfeln die Soldaten dann um seine armselige Habe, um das Gewand. Nichts ist in dieser Geschichte Zufall. All das finden wir längst verheißen und vorausgesagt im Wort Gottes und alles hat seinen Sinn. Jesus durchschreitet alle Stationen und Stufen menschlichen Verlorenseins und jede dieser Stufen ist ein Schritt der Erlösung. Herr Jesus, man hat dich deiner Kleider beraubt und dich der Schande preisgegeben und so aus der Gesellschaft ausgestoßen. Du trägst unsere Schande und heilst sie. Du trägst das Leiden und die Not der Armen, die von der Welt ausgestoßen sind. Aber gerade so erfüllst du das Wort der Propheten. Gerade so trägst du Sinn in scheinbare Sinnlosigkeit. Gerade so lässt du uns erkennen, dass sein Vater dich und uns und die Welt in seinen Händen hält. Schenke uns Ehrfurcht vor dem Menschen in allen Phasen seiner Existenz und in allen Situationen, in denen wir ihn treffen. Schenke uns deine Gnade.
Jesus wird ans Kreuz genagelt. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Auch die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn und sagten: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit ihm gekreuzigt hatte.
Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir haben wahrscheinlich kaum eine Vorstellung von dieser unerhörten Grausamkeit, die damit einhergeht. Er bekommt einen Betäubungstrunk angeboten und nimmt ihn nicht. Er nimmt den ganzen Schmerz der Kreuzigung bewusst auf sich. Sein ganzer Leib ist zerschlagen. Die Worte des Psalms sind wahr geworden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute spott, vom Volk verachtet. Er hat wahrscheinlich den ganzen Psalm gebetet. Psalm 22. Halten wir inne vor diesem Bild, vor dem Schmerz, vor dem Leiden. Schauen wir auf ihn. Das hat er für uns getan, um uns zu retten, um unsere Trennung von Gott zu überwinden, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, unser Gericht zu tragen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, sagt Jesaja. Das hat er getan in Solidarität mit allen Schuldigen dieser Welt und mit allen Leidenden dieser Welt. Er hat zutiefst mitgelitten mit uns allen. Herr Jesus Christus, du hast dich annageln lassen am Kreuz. Diese fürchterliche Grausamkeit des Schmerzes, die Zerstörung deines Körpers und deiner Würde. Du hast dich festnageln lassen und hast gelitten, bist nicht geflohen. Danke, danke, danke. Hilf uns, dass wir uns fest an dich binden. Hilf uns, jede falsche Freiheit zu durchschauen, die uns von dir wegtreiben will. Hilf uns, deine Freiheit anzunehmen und in der Bindung an dich unsere Freiheit zu finden.
Jesus stirbt am Kreuz. Von der 6. bis zur 9. Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Und um die 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: er ruft nach Elia. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: wahrhaftig, das war Gottes Sohn.
Johannes sagt, dass Jesus am Kreuz erhöht wurde. In seinem Abstieg ist er aufgestiegen. Nun hat er radikal den Auftrag der Liebe erfüllt. Er hat sich weggegeben. Und gerade so repräsentiert er Gott. Nun wissen wir, wer Gott ist und wie er ist. Jesus betet, Psalm 22, der mit den Worten beginnt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nimmt damit alle Verlassenheit von Gott in sich auf. Das ganze leidende Israel, das ganze leidende Menschengeschlecht, die ganze Not unserer Gottesferne und lässt so Gott erscheinen, wo er endgültig besiegt und abwesend scheint. Das Kreuz ist ein kosmisches Ereignis. Die Welt wird dunkel, wo Gottes Sohn dem Tod preisgegeben ist. Die Erde erbebt. Und das Kreuz, am Kreuz beginnt die Kirche der Heiden. Der römische Hauptmann erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Herr Jesus Christus, bei deinem Tod hat sich die Sonne verfinstert. Immer wieder wirst du ans Kreuz geschlagen. Gerade in unserer Zeit der Geschichte leben wir in Gottes Ferne. Unter dem Übermaß der Leiden und der Bosheiten der Menschen erscheinst du verdunkelt und unerkennbar. Aber gerade am Kreuz hast du dich zu erkennen gegeben. Gerade als der Leidende und Liebende bist du der Erhöhte. Gerade von dort aus hast du gesiegt. Hilf uns, in dieser Stunde des Dunkels dein Gesicht zu erkennen. Hilf uns, dir zu glauben und dir nachzufolgen, gerade auch in den Stunden des Dunkels und der Not. Zeige dich neu in dieser Welt, in dieser Stunde. Lass uns dein Heil erscheinen.
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Josef aus Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte.
Jetzt, als alles durchlitten ist, zeigt sich, dass Jesus trotz der Macht von Hass und Feigheit nicht allein geblieben ist. Es gibt die Getreuen. Unter dem Kreuz war Maria, seine Mutter, ihre Schwester Maria, Maria Magdalena und der Jünger Johannes. Und nun kommt auch ein reicher Mann, Josef von Arimathea. Er findet den Weg durchs Nadelöhr, weil Gott ihm Gnade geschenkt hat. Er bestattet Jesus in seinem noch unberührten Grab in einem Garten. Der Garten wird zum Friedhof, der Friedhof zum Garten. Es erinnert daran, dass Adam aus dem Garten vertrieben wurde, als er sich vom Schöpfer losgerissen hatte. Und es kommt ein Mitglied des Hohen Rates, Nikodemus, dem Jesus einmal das Geheimnis der Wiedergeburt erklärt hat. Auch in dem Gremium, das seinen Tod beschlossen hat, gibt es jemanden, der glaubt und jemanden, der Jesus gerade als Gestorbenen neu erkennt und bekennt. Über die Stunde der großen Trauer und der großen Verfinsterung und Hoffnungslosigkeit steht doch das geheimnisvolle Licht der Hoffnung. Der gestorbene Herr bleibt doch Herr. Und unser Retter, auch in der Nacht des Todes. Die Gemeinde Jesu Christi, seine neue Familie, beginnt sich zu formen. Jesus, wie leicht können wir Menschen uns abkehren und sagen, Gott ist tot. Lass uns in den Stunden des Dunkels erkennen, dass du da bist. Lass uns nicht allein, wenn wir verzweifeln wollen. Hilf uns, dass wir auch dich nicht alleine lassen. Gib uns Treue, die standhält in Verwirrung. Hilf uns, dir unser Herz und unsere Zeit zu geben und so den Garten zu bereiten, in dem Auferstehung geschehen kann.
Nikodemus brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
Jesus wird beigesetzt in einem neuen Grab. Nikodemus bringt 100 Pfund einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Diese Mischung lässt einen kostbaren Geruch ausströmen. Es ist ähnlich wie bei der Salbung in Bethanien. Ein Übermaß. Es erinnert uns an die verschwenderische Liebe, an den Überfluss der Liebe Gottes. Gott verschwendet sich selbst. Wenn Gottes Maß Überfluss ist, sollte auch für uns für Gott nichts zu viel sein. Im Verwesungsgeruch der Ideologien kann unser Glaube wie der Duft sein, der auf die Spur des Lebens führt. In der Stunde der Grablegung beginnt sich vor allem ein Wort Jesu zu erfüllen. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Jesus ist zum gestorbenen Weizenkorn geworden. Und von dem gestorbenen Weizenkorn her beginnt die große Brotvermehrung, die bis zum Ende der Welt anhält. Er, das Brot des Lebens, das im Überfluss für alle Menschheit reicht und uns Nahrung gibt. Das ewige Wort Gottes, das Fleisch geworden ist und für uns durch Kreuz und Auferstehung hindurch zum Brot des Lebens. Herr Jesus Christus, in der Grablegung hast du den Tod des Weizenkorns auf dich genommen. Vom Grab her leuchtet über alle Zeit hinaus die Verheißung des Weizenkorns, aus dem das wahre Manna kommt, das Brot des Lebens, in dem du dich uns selbst ergibst. Du legst dich in unsere Hände und in unser Herz, damit dein Wort in uns wächst und Frucht bringt. Du schenkst dich durch den Tod des Weizenkorns hindurch, damit auch wir wagen, unser Leben zu verlieren, um es so zu gewinnen. Hilf uns, dieses Geheimnis immer mehr zu lieben und zu verehren. Amen.